Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem spannenden Gast, mit dem ich auch schon eine Zeit zusammengearbeitet habe, den lieben Carsten Wesch. Hi Carsten.
Hallo Jonas, moin.
Magst du dich denn einmal für die anderen vorstellen?
Sehr gerne, kann ich gerne machen. Mein Name ist Carsten Wesch, bin jetzt 40 Jahre alt. Tatsächlich habe ich die magische Grenze geknackt. Genau, und bin im Bereich alles rund um Daten bin ich halt unterwegs. Bin jetzt aktuell seit Februar diesen Jahres Head of Business Intelligence bei Möbel.de. Und davor hatte ich noch verschiedene andere Stationen. Unter anderem war ich als Unternehmensberater unterwegs im Bereich Digital Analytics, aber auch Conversion-Optimierung. Habe entsprechend unterschiedlichste Kunden betreut, unterschiedlichste Projekte betreut. Und treibe mich jetzt so seit knapp 12, 13 Jahren in diesem Umfeld so ein bisschen herum.
Genau. Genau, super. Das war auch unser Überschneidungspunkt. Das ist ja kein Geheimnis. Du hast uns oder das Team bei uns im Digital Analytics Bereich und auch WebTrack mitbetreut und hast dann natürlich auch aus deiner Perspektive nochmal ein bisschen Beratungsansätze gehabt für das mehr holistischere Bild. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu deinem jetzigen Job als Head of Business Intelligence bei Möbel.de. Lieber Carsten, was macht man denn als Head of Business Intelligence bei Möbel.de?
Ja, was macht man da? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Weil bei uns läuft es ein bisschen anders als in vielen anderen Unternehmen, wo ich es gesehen habe. Also bei uns laufen unterschiedlichste Datenpunkte tatsächlich zusammen, was es halt für uns auch relativ spannend macht, weil wir ständig vor neue Situationen tatsächlich gestellt sind. Also für die Möbel.de nicht kennen, wir sind eine Metasuchmaschine für alles rund um Möbel. Also heißt, Metasuchmaschine quasi das Google-Beispiel, nur eben wir haben uns auf Möbel mit allem drum und dran halt fokussiert. Und heißt, man kann mit uns auf die Plattform gehen, man sucht Möbel, was auch immer, jetzt eine Couch oder ein Couchtisch oder Bett, Schrank, alles Mögliche. Und wird von uns dann dort quasi dann Suchergebnisse bekommen, die zu unseren Partnern dann verlinken. Und wir haben circa 250 Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, mit über 3 Millionen Produkten. Heißt also, Auswahl ist grundsätzlich da, was auch für uns entsprechend, was für uns auch eine große Datenmasse halt auch tatsächlich dann bedeutet. Und bei uns laufen halt unfassbar viele unterschiedliche Daten zusammen. Wir haben Bewegungsdaten aus der Digitalanalyse, Webanalyse, Google Analytics mit allem drum und dran. Wir haben aber auch Performance-Daten von diesen Produkten, die wir bei uns anzeigen. Wir haben Daten aus dem Marketing. Wir haben serverseitig erhobene Datenpunkte. Und das macht das Ganze sehr komplex bei uns. Und wir sind tatsächlich eine Schnittstelle zwischen den Stühlen, kann man tatsächlich sagen. Also wir haben natürlich Marketingabteilungen, wir haben Kundenbetreuung, Kundenmanagement, wir haben aber auch die Produktseite und wir stehen halt dazwischen und unterstützen die Abteilungen mit allem, was irgendwie Daten, Handlungsempfehlungen und Beratung für diese Daten zu den Daten entsprechend zusammenhängt.
Okay, das heißt, ihr seid einmal der Verarbeiter oder Empfänger der Daten, die von den einzelnen Fachabteilungen selbst produziert werden, zum Beispiel das ist wahrscheinlich das Team Web Analytics oder Digital Analytics hat nochmal Daten im Google Analytics Bereich, die bekommt ihr, verarbeitet ihr und würdet sie dann mit anderen Daten verschneiden und dann wieder an die Fachabteilung zurückstellen?
Tatsächlich ist es bei uns noch ein bisschen anders, weil wir haben keine eigene Web Analytics Abteilung. Also von der Größe her, vom Mengengerüst her, kannst du dir das so vorstellen, wir sind so um und bei 70 Leute in der Firma. Und wir haben ein Team in der Business Intelligence von jetzt aktuell 4 Leuten. Am 1.9. kommt noch ein 5. mit dazu, worüber wir alle sehr froh sind, weil bei uns diese Themenbereiche tatsächlich alle in der BI liegen. Also heißt, wir betreuen die Webanalyse, wir betreuen das Tech-Management, aber auch das Data Warehouse mit allen Bewegungs- und Performance-Daten, die für uns relevant sind. das Thema Dashboard und Reporting zum großen Teil für Standard-Reports und Standard-Dashboards liegt bei uns. Und auch ja, Projektsteuerung und Auswertung von AB-Tests liegt bei uns. Also heißt, ja, die Themen sind sehr konzentriert und deshalb müssen wir auch halt schauen, dass wir möglichst effizient an diese Themen rangehen und auch, ja, möglichst ja, priorisieren und entsprechend auch unsere Ressourcen so gut wie möglich einsetzen. Und was wir nicht originär bei uns im Team haben, sind halt Performance-Daten aus dem Marketing zum Beispiel. Also das Marketing hat seine eigenen Tools, unter anderem das Google Tool-Stack, aber auch mit anderen Partnern arbeiten sie zusammen. Von dort werden dann Daten auch zu uns entsprechend ja, rübergetragen, quasi auch angeliefert. Genau, aber alles, was in-house an Daten erhoben wird, das passiert tatsächlich bei uns in der BI.
Ist total spannend, weil wenn man es ein bisschen mal, natürlich Douglas ist ein bisschen größer, mhm, und da leite ich ja eigentlich, wenn wir jetzt mal ein Team nehmen und selbst wenn wir deine 5 Leute nehmen und einen herzlichen Glückwunsch, ich glaube, in der aktuellen Marktlage können wir uns immer nur gratulieren, wenn wir weitere Mitarbeiter gefunden haben, den wir einstellen.
Stimmt, ja.
Ist ja eine Person bei dir macht jetzt sozusagen das, was wir mit einem Team machen. Natürlich sind unsere Teams unterschiedlich groß. Das heißt, Carsten, hast du eher Generalisten? Also macht jeder so ein bisschen bei überall was mit oder hast du immer einen Spezialisten für ein Thema?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie es erscheint. Also für das Thema Data Warehouse, Data Engineering haben wir einen Spezialisten, der sich halt um alles kümmert, was mit unseren, ja, mit unserer Redshift-Datenbank, wir sind über AWS unterwegs, genau, der die Redshift-Datenbank betreut, der unseren Data Lake entsprechend betreut, das ist eine Person und die ist halt spezialisiert darauf. Wenn es um die anderen Themen geht, Google Analytics, Google Tag Management und auch Dashboarding, Reporting, da versuchen wir uns so ein bisschen tatsächlich die Aufgaben aufzuteilen, weil das sehr, sehr viele unterschiedliche Anfragen sind und Arten von Anfragen, die von einem reinen Reporting bis hin zu lasst uns mal gemeinsam Daten wirklich analysieren und lasst uns gucken, wie wir dann auch die Tags zukünftig dann optimiert implementieren, kann das von bis alles sein. Und deshalb versuchen wir da so ein bisschen ein hybrides Modell zu fahren, dass wir uns dort auch gegenseitig dann unterstützen können. Der einzige vollumfängliche Generalist in Anführungszeichen, das bin tatsächlich ich im Moment. Und ja, bisher sind die Themen recht spezialisiert gewesen, aber das brechen wir halt gerade auf. Da sehen wir halt zu, dass wir uns wirklich auch noch intensiver gegenseitig unterstützen können und wie wir uns entsprechend dann auch zukünftig aufstellen, das wird auch immer mehr in die Richtung gehen, ja, dass man sich halt gegenseitig noch effizienter unterstützen kann und auch mal Themen von dem Kollegen, der Kollegin dann auch entsprechend übernehmen kann und man sich da die Bälle so hin und her wirft. Und die Flexibilität ist sehr wichtig für uns und da versuchen wir halt auch so viel wie möglich jetzt auch in die Richtung hinzuarbeiten.
Ja, total spannend, weil ist ja auch das Stichwort, ich hatte, glaube ich, in meinem letzten LinkedIn-Post sowas zum Thema Business Intelligence gesprochen und gesagt oder auch in meiner letzten Podcast-Folge zu meinem Warum ja erzählt hat, wo Business Intelligence eigentlich herkommt. Spannend, könnten wir uns ja eigentlich unterhalten, Carsten, mal über das Thema, wo entwickelt sich denn Business Intelligence so ein bisschen hin, um so ein bisschen schon Gesprächsstoff zu geben. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass auch Fachkräftemangel entsteht, die Tools, die jetzt neuerdings im Einsatz sind, Adverity, Fivetrain, also so ein bisschen Data Engineering, ETL, ELT-Prozesse, werden immer mehr fachbereichstauglicher, würde ich es jetzt mal bezeichnen, weil sie mehr oder weniger durch Drag and Drop erledigt werden können, anstatt dass da sehr viel gecodet werden muss. Das heißt, Business Intelligence wird wirklich, und das ist ja auch das, warum ich meinen Podcast mache, so wieder ein bisschen sexy, wenn man das sagen darf, weil die Fachabteilung mehr damit anfangen kann. Wie siehst du das?
Ja, es geht in die Richtung, bin ich bei dir. Ich sehe es tatsächlich so ein bisschen als zweischneidiges Schwert, ne? Also das ist so das Thema, einfach zu erlernen, aber hart den Meister daran zu machen. Man hat halt mehr Oberflächen, mit denen man arbeiten kann, im Vergleich weniger Coding. Dennoch ist es halt zentral zu wissen, was tatsächlich unter der Motorhaube passiert. Und das ist halt bei uns gerade, wenn es um die Datenstrukturen im Data Warehouse geht, ist es halt sehr wichtig. Und aber auch in anderen Bereichen. Also wenn wir jetzt die Webanalyse uns angucken, wir nutzen halt Google 360, weil wir gehören ja zur ProSiebenSat.1-Gruppe und da nutzen die Unternehmen halt Google 360 und wir haben auch damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt stehen wir aber zum Beispiel gerade davor, dass wir Google Analytics 4 implementieren. Und heißt also, da ist es auch wichtig, dass es nicht nur ein reines Frontend ist, mit dem wir arbeiten, sondern wir müssen es wirklich in seinen Grundfesten verstehen, was da passiert, um die Datenstruktur richtig aufzubauen. Also ich sehe es halt so ein bisschen zweigeteilt. Die Einfachheit, die durch die Frontend suggeriert wird, das kann auch schnell mal in eine schwierige Richtung führen, sage ich mal.
Ja, wie glaubst du denn, dass sich generell Business Intelligence weiterentwickelt? Also ich glaube, und du hast viele Unternehmen gesehen, ich habe schon viele Unternehmen gesehen, es gibt nicht die Lösung für, oder es gibt nicht das eine Business Intelligence Team oder Thema. Selbst wenn wir weiter runtergehen und sagen, naja, wie wird denn Web Analytics oder Digital Analytics in einer Firma gelebt? Da gibt es die unterschiedlichsten Arten und Weisen der Rollenbeschreibungen. Es gibt wirklich nicht dieses TÜV-geprüfte Jobprofil. Muss es noch kommen bei uns? Fehlt es? Vermisst du das?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Einfach weil wir haben das ja in der Webanalyse erlebt, das hast du ja auch erlebt, oder dann, wie es später hieß, Digitalanalyse. Da gibt es ja bis heute noch keine wirkliche Ausbildung, Weiterbildung oder einen Studiengang geschweige denn. Und das hängt natürlich auch zum einen mit dem recht komplexen Prozess hier in Deutschland zusammen, einen Studiengang einzurichten. Das haben wir von der Digital Analytics Association gelernt, dass wir, wenn wir in Deutschland einen neuen Studiengang halt etablieren wollen, also wirklich einen neuen Studiengang im Sinne von gab es vorher noch nicht, dann kannst du damit locker 10 Jahren rechnen. Und das gleiche Problem haben wir auch in der Business Intelligence. Hier sehe ich aber eine so schnelle Entwicklung der Skills, die benötigt werden, des Know-hows, was benötigt wird, der Tools, die benötigt werden, dass da das schwierig möglich ist, wirklich in Richtung ja, Ausbildung, Weiterbildung, Studium wirklich gehen zu können. Das erklärt auch dahingehend automatisch, warum es sowohl in der Digitalanalyse als auch in der Business Intelligence halt vor allem Quereinsteiger gibt. Ne? Also du hast halt viele da aus der Wirtschaftsinformatik, ne? Aus der klassischen IT hast du da, aber jetzt auch immer mehr Menschen aus dem Performance-Marketing oder eben aus der Digitalanalyse, die dann auch in die Business Intelligence wechseln, weil vielleicht die Webanalyse-Daten an sich ein bisschen langweilig geworden sind, wenn man sich ausschließlich auf diese Daten konzentriert. Und das ist halt etwas, was bei uns symptomatisch tatsächlich in der BI sich gerade widerspiegelt. Es laufen alle Daten zusammen und an uns werden natürlich auch die Anforderungen gestellt, dass wir was Lesbares aus den ganzen Daten dann herauskristallisieren. Und das kannst du halt zumindest Stand jetzt noch nicht in einen Studiengang etablieren oder in eine Ausbildung. Das ist jetzt einfach leider noch nicht möglich. Und ich glaube, es würde der Branche gut tun, weil, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt halt unfassbar viele unterschiedliche Definitionen davon, was ist eine Business Intelligence. Aber ich glaube, mindestens genauso viele Geschäftsmodelle gibt es. Und deshalb ist es, so denke ich, es wird immer schwieriger, das Ganze unter einen Hut zu kriegen und wirklich eine einheitliche Definition zu bringen. Genau, also hier Stichwort VUCA zum Beispiel. Ne? Also das wird alles komplexer, die Unsicherheit wächst in Unternehmen, was ist denn jetzt tatsächlich Phase, was ist denn Sache? Und daraus etablieren sich dann auch immer wieder eigene Definitionen, was ist die Business Intelligence oder was ist Data Analytics? Und ja, das glaube ich mittlerweile ist so weit, dass es jedes Unternehmen tatsächlich nur für sich selbst beantworten kann, wo man mit der Business Intelligence oder allgemein mit der Datenstrategie hin will.
Ja, meine Rede, don't hire for skills, hire for attitude, das sagen ja auch viele andere, und ja, wird immer wieder zitiert. Ja, vollkommen richtig, ich glaube, da geht die Reise. Kannst du, Carsten, wenn wir so ein bisschen Fokus, Weiterentwicklung, Business Intelligence, was ist denn das Thema, wo du sagst, wenn jemand anders vielleicht in deiner Position wäre oder vielleicht kannst du ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und du verrätst uns, was so bei euch auf der Roadmap steht für die nächste Zeit. Was sind denn so die Fokusthemen oder wo glaubst du, geht die Weiterentwicklung hin? Also du hattest ja vorhin schon mal serverseitiges Tracking beschrieben.
Ja, sehr gerne. Also wir haben halt ein hybrides Modell. Also jeder, der vom Fach ist und deinen Podcast hört, das sind ja recht viele. Hab ja schon zum Jubiläum 1000 Abonnenten gehört. Deshalb dann nochmal herzlichen Glückwunsch zu. Diejenigen Dankeschön. Wissen ja, wie schnell sie an die Informationen rankommen. Sehr gerne. Also jeder von oder fast jeder von diesen Personen, von deinen Zuhörern, wird auch dann bei uns auf der Seite screen können, was wir da so machen. Und wir haben halt einen Mix aus serverseitigem Tracking und einen Mix, ne, und dazu dann halt clientseitiges Tracking entsprechend. Und daran wird es auch gehen, aus meiner Sicht. Und das ist halt ganz wichtig, dass man das im Blick behält. Wie weit wird es denn jetzt ins Serverseitige wieder zurückgehen? Ne? Also ich habe ja schon so ein bisschen Déjà-vu zum Thema, früher gab es Logfile-Analysen, dann hat man alles auf clientseitige Analyse, also die Analyse über den Browser, Datenerhebung im Browser halt entsprechend gemacht. Und jetzt geht es immer wieder mehr zurück in die serverseitige Analyse. Daran ist sicherlich auch ein Stück weit die GDPR, DSGVO-Diskussion natürlich auch ein wichtiger Faktor, weshalb sich das so wieder dahin entwickelt. Heißt also, dass auch wieder mehr Know-how in dem Bereich aufgebaut werden muss. Und das macht es halt für uns auch tatsächlich sehr spannend. Ne, wenn es jetzt rein um das Fachwissen geht, geht es halt bei uns wirklich dann darum, diesen Mix hinzukriegen zwischen clientseitigem Tracking und serverseitigem Tracking. Das ist so das eine. Dann, wenn es um weitere fachliche Themen geht, natürlich Machine Learning, guckt man sich immer als Unternehmen an. Es wäre fahrlässig, es nicht zu tun, wenn man gute Use Cases findet. Und da sind wir jetzt auch gerade an ein, zwei sehr, sehr spannenden Ideen halt dran. Wobei man hier sagen muss, man braucht auch dann die richtigen Daten dafür. Also ich sage bewusst die richtigen Daten, nicht nur viel Daten. Aber diese richtigen Daten müssen auch in ausreichender Menge da sein. Und das ist tatsächlich etwas, wo dann Unternehmen auch genauer gucken müssen, wie können zukünftige Machine Learning Tools zum Beispiel, ne, sei es jetzt ein SageMaker von AWS oder wie diese Tools alle heißen, wie kann ich die möglichst effizient für mein Geschäftsmodell einsetzen? Das ist das nächste Thema, wo wir gerade dran sind. Und mich persönlich treibt natürlich um, wie kann ich entsprechend der neuen Anforderungen und der auch immer größer werdenden Komplexität auch dahin kommen, dass ich möglichst viele Steine fürs Team und mit dem Team halt beiseite räume, dass wir uns wirklich auch weiterentwickeln können. Und da bin ich halt gerade sehr stark auch in die Richtung unterwegs, dass ich jetzt versuche, mit dem Team gemeinsam zu schauen, wie können wir unsere Prozesse halt optimieren, wie können wir unsere Abläufe optimieren, weil wir haben halt gemerkt, okay, wir sind kein reines Projektmanagement-getriebenes Team, wie jetzt so eine klassische Entwicklung, eine Frontend-Entwicklung oder Backend-Entwicklung. Wir können aber auch nicht ohne eine sinnvolle Struktur entsprechend halt unseren Mix an Aufgaben hinbekommen. Und deshalb haben wir halt so eine 50-50 Verteilung so grob über den Daumen gepeilt. 50% Projektgeschäft und 50% Tagesgeschäft. Weil alles, was wirklich eine höhere Komplexität aufweist, das versuchen wir in Projekte zu schneiden. Und die dann zum Beispiel quartalsweise zu planen und die dann auch wirklich dann so geschnitten dann auch abschließen zu können, erfolgreich. Und heißt also, wir kommen mit einem reinen Scrum-Ansatz für Projekt- und Prozessmanagement nicht klar. Wir kommen aber auch mit einem reinen agilen und oder Kanban-Prozess nicht klar. Heißt also, wir machen derzeit eine Mischung aus Scrum und Kanban. Einfach weil wir unterschiedliche Stakeholder, unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Themenkomplexe haben. Und das treibt mich halt um, vor allem, wie kann ich da entsprechend ohne jetzt zu viel Bürokratie halt aufzubauen, das möglichst schlank halten und auch möglichst effizient halten, damit wir auch eine bestmögliche Transparenz in Richtung der Fachbereiche haben. Und das ist so das, was mich so ein bisschen als Organisator, sage ich mal, umtreibt. Wie kriege ich das so gut wie möglich hin, ohne das Team jetzt mit zu vielen Formularen, mit zu vielen Planungen zu langweilen? Mal ganz überspitzt gesagt. Und ich hoffe bisher, dass sich das relativ gut entwickelt. Also bisher kriege ich gutes Feedback im Team, dass wir das ganz gut gemeinsam hinkriegen. Aber auch von den anderen Fachbereichen, glaube ich, kommt das ganz gut an, wie wir das aktuell steuern. Das sind so die Aufgaben, die mich jetzt auch in der nächsten Zeit weiter umtreiben werden.
Ja, es ist spannend. Ich glaube, in der Business Intelligence lebt man davon, die Fachbereiche glücklich zu machen, um die Fachbereiche glücklich zu machen oder wie du ja auch beschrieben hast, irgendwie coole Data Science Use Cases zu bauen, muss man die Grundlagen machen. Und für die Grundlagen hat man meistens gar keine Zeit, weil man so viele neue Themen auf den Tisch gelegt bekommt. Und die werden, glaube ich, auch nicht honoriert von den Fachabteilungen, was gar nicht negativ ist, weil man da ja auch nicht, das ist ja die nicht die Spitze des Eisbergs, sondern eher auf jeden Fall das untere Drittel. Und ein cooler Ansatz oder eine gute Idee, wie du es jetzt machst, zum Beispiel irgendwie zu gewährleisten mit deinem kleinen gallischen Dorf, ja, von 4 beziehungsweise 5 Leuten, gute Prozesse aufzusetzen, um zu gewährleisten, dass ihr ja noch Herr werdet der ganzen Anforderungen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und du sagst es ja eigentlich auch richtig, weil wenn ihr jetzt nicht die Anforderungen von morgen identifiziert, die mit auf die Kette nimmt, dann werdet ihr, wenn sowas Thema kommt wie Cookie-Loss in Zukunft und vielleicht auch einfach weniger Daten zu erfassen, sich zu überlegen, wie kann ich überhaupt meine First-Party-Daten weiter aktivieren. Und man macht sich erst dann Gedanken, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann ist es eben schon zu spät, ne?
Ja, absolut, absolut. Aber was du eben meintest mit der Akzeptanz der Themen, die wir unter der Motorhaube machen, tatsächlich, da kann ich wirklich sagen, dass wir bei uns in den Fachbereichen ein sehr gutes Verständnis davon haben, was notwendig ist, und das wird auch wertgeschätzt, was wir da machen. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen, dass es ein Miteinander ist. Also wir stehen zwischen den Stühlen, heißt im Endeffekt, dass wir als Verbindungsstück zwischen den Fachbereichen zum einen und den Daten zum anderen quasi stehen. Und das wird sehr wohl wahrgenommen und honoriert, was ich super toll finde, dass auch da der Reifegrad bei uns, was das Thema angeht, doch sehr, sehr gut ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, das geht da schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ja, also ich meine, ich bin ja erst jetzt vor einem halben Jahr eingestiegen und ich war sehr positiv gestimmt, wie weit die Denke schon geht. Okay, wir brauchen Daten, aber es geht nicht ums reine datengetriebene Arbeiten, sondern es geht darum, ein datengestütztes Arbeiten zu ermöglichen. Also heißt der Mix aus Erfahrungen und aus Daten quasi, dass das zusammenspielt. Und das ist das, wo ich sehr positiv, nicht überrascht, aber sehr positiv gestimmt war, dass das schon sehr weit etabliert war bei uns. Also heißt, ich kann auf einer guten Basis mit dem Team aufsetzen und das auch mit den Teams zusammen aus dem Performance-Marketing auf der einen Seite, aber auch aus der Entwicklungsseite, ne, Frontend-Backend-Entwicklung auf der anderen Seite, da kann ich auf ein sehr gutes und waches Verständnis zu den Themen halt bauen. Und das erleichtert uns die Arbeit natürlich enorm, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Carsten, wenn jetzt jemand zuhören würde, der vielleicht in dem Team ist von Business Intelligence, eine ähnliche Struktur hat wie bei dir und oder so ein Team leiten soll, wird, schon tut, was würdest du ihm empfehlen, außer durchzuhalten und die Themen zu strukturieren?
Ja, außer durchhalten, ja. Also tatsächlich, womit ich angefangen habe, im Team quasi, ist zu identifizieren, wo entsteht der größte Aufwand. Und das kennst du ja selber auch, das haben wir auch bei euch sehr viel gemacht. Der größte Aufwand entsteht vor allem in der Datenaufbereitung und in der Datenvorbereitung. Die eigentliche Analyse von Daten und die Generierung von Handlungsempfehlungen, das sind ja meistens nur 20% der Zeit, die du brauchst. Und deshalb ist es wichtig zu identifizieren, welche Datenströme, welchen Datenaufbereitungen kann ich automatisieren oder kann man als Team automatisieren, um diese Zeit dann zu gewinnen. Also man wird es niemals schaffen, das Ganze irgendwie oder den Anteil der Datenaufbereitung, Datenvorbereitung irgendwie auf null zu reduzieren. Aber wenn man es schafft, von den 80%, wie es heute häufig ist, auf die 50% vielleicht zu kommen oder auf sogar 40%, dann kann man eine ganze Menge Energie auch freisetzen. Und diese Energie kann das Team dann nutzen, um wirklich Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen und nicht nur Daten zu sortieren oder von links nach rechts zu schieben. Also identifiziere als allererstes, wo habe ich den Flaschenhals und wo kann ich wirklich dafür sorgen, dass ein Knoten platzt und einfach auch Ressource frei wird. Worauf kann ich mich als erstes stürzen, um wirklich dem Team das Arbeiten so gut wie möglich zu erleichtern? Das ist so das, womit ich angefangen habe. Und damit haben wir auch eine ganze Menge Ressourcen freisetzen können, erfreulicherweise. Und manchmal ist es tatsächlich auch wichtig, das ist etwas, was ich als ehemaliger Berater schwieriger finde, als man vielleicht denkt, man muss auch mal Nein sagen können. Also welche Aufgaben auch immer auf ein Team einprasseln, ist es immer wichtig, auch abzuschätzen, okay, ist es für das Unternehmen wichtig, was diese Anfrage bedeutet? Ist es für das Team, was die Anfrage stellt, wichtig? Und steht das in Relation zu dem Aufwand? Und da muss man auch mal Nein sagen können. Und das ist etwas, das musste ich tatsächlich lernen. Und genau, das, ja, das sind so meine zwei Tipps quasi, wie ich daran gegangen bin tatsächlich.
Ja, mir geht es im Herz auf, weil das ist das Thema, was ich auch immer sage. Viele kommen ja und sagen, ja, was für ein cooler Use Case wir hier bauen können mit Data Science und Business Intelligence ist in die Art wichtig und du musst ein neues Modell, dein Toolstack modernisieren und dann wird auf jeden Fall das Data Science besser. Naja, aber wenn man sich mal hinsetzt und bei euch bei 70 Mann würde es vielleicht auch schon gehen und einmal mal diese manuelle Reporting-Aufwand summiert und sagt, das können wir ablösen, das ist ja der Flaschenhals, den du jetzt sozusagen in deinem Team beschreibst, also manuelle Arbeit, die man eigentlich automatisieren kann und sagen, hey, hier bei der Abteilung fallen irgendwie aufs Jahr gesehen 30, 40, 50 Mann-Tage weg, Fehleranfälligkeiten fallen weg, wenn wir das hier automatisieren und dafür ist der Aufwand eigentlich nur bei einmalig x Euro, dann ist doch eigentlich schon der Case für mich, oder sag mal, der Drops gelutscht.
Mhm. Ja, absolut. Also das ganze Thema Automatisierung, das wurde auch schon vor meiner Zeit erfreulicherweise begonnen. Das war schnell erkannt, dass es keinen Sinn macht, wenn wirklich die Intelligenz, die im Team steckt, dafür genutzt wird, Daten zu sortieren und Daten zu formatieren. Aber das geht halt tatsächlich auch dann immer weiter, weil es entstehen immer neue Use Cases, es entstehen immer neue Anfragen, Anforderungen und darauf muss man natürlich reagieren. Und wir reagieren jetzt unter anderem damit darauf, dass wir halt zum Beispiel Google Analytics Daten, die wir jetzt in aggregierter Form halt uns aus dem System ziehen, dass wir da jetzt Schritt für Schritt schauen, was von den Daten können wir auch als Rohdaten ziehen oder als Rohdatenähnliche Struktur, sage ich mal, damit wir da zukünftig flexibler auch die Daten schon sowohl prozessiert als auch anwendbar haben, um auch schneller auf neue Fragestellungen reagieren zu können. Und ja, das sind dann so die nächsten Schritte, nächsten Reifegrade, wo es dann Sinn macht, mal drüber nachzudenken. Kann ich das Ziehen der Daten automatisieren? Kann ich das Prozessieren der Daten automatisieren? Und kann ich mich dann darauf fokussieren, die Daten halt im Rahmen der Use Cases dann wirklich auch zusammenzuschieben und dann wirklich auch Insights zu generieren? Weil nur Daten zu haben, ist schön, aber das einzig Spannende an den Daten für mich sind die Informationen, die ich daraus lese. Und ja, deshalb bin ich auch relativ früh so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass Daten nett sind. Aber wenn mir die Daten nichts sagen, dann brauche ich diese Daten nicht. Ne? Und deshalb versuche ich halt immer, die Daten auch so zu versuchen zu lesen und so zusammenzuschieben, dass sie dann wirklich auch im Kontext Sinn ergeben. Und das ist dann die Kunst, wo es dann auch darum geht, das Intelligence in Business Intelligence dann auch ein bisschen größer zu schreiben. Und das sind die spannenden Herausforderungen, die uns auch jeden Tag mit den Use Cases dann auch immer wieder begegnen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Glaubst du, dass man noch Business Intelligence dazu sagen kann? Ist das ein Wort, was man verwendet? In deinem Kontext passt es ja eigentlich. Also wenn man die Worte nimmt und sagt, naja, es entsteht irgendwie nicht die Intelligenz im Sinne von nur da im Unternehmen ist die Intelligenz, sondern vielmehr ja, ihr unterstützt den Fachabteilungen intelligenter zu werden, im Sinne von mit den Daten intelligenter zu werden. Ist es der richtige Begriff? Muss man den ändern? Muss man den irgendwie ein bisschen ausweiten? Muss man den spezifizieren? Link jetzt nochmal auf dieses Thema irgendwie. Kann man da irgendwie einen Standard einführen?
Ich glaube tatsächlich nicht. Das hatten wir kurz am Anfang ja schon mal angerissen. Jedes Unternehmen hat einen anderen Fokus. Deshalb bin ich auch kein Freund zum Beispiel von White Paper 1:1 umsetzen oder von Best Practices 1:1 umsetzen. In den seltensten Fällen passt es wirklich auf das Geschäftsmodell und auf den Marketingmix zum Beispiel. Man kann sowas sehr, sehr gut benutzen, um Inspiration zu kriegen. Aber die eine Blaupause für jetzt Business Intelligence zum Beispiel, die zu verbreiten, zu kommunizieren, halte ich für unrealistisch und auch für nicht seriös. Weil jedes Unternehmen hat andere Schwerpunkte, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Konstellationen. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht nicht die eine Business Intelligence, sondern Unternehmensführung oder die Leitungsebene muss sensibilisiert dafür sein, was soll die Business Intelligence tatsächlich bei mir im Unternehmen leisten? Was soll sie tun? Und danach muss sie dann auch konsequent ausgerichtet und aufgebaut werden. Und genau, du warst ja vorhin ein bisschen überrascht, als ich sagte, dass die Webanalyse bei uns im Team liegt zum Beispiel, weil das ist eigentlich zumindest noch nicht gängige Praxis in der Business Intelligence. Meistens liegt die Webanalyse im Marketing oder im schlimmsten Fall in der IT. Die Zeiten ändern sich aber langsam, ne? Und so entsprechend ändert sich auch immer wieder die Anforderung an die Business Intelligence jetzt bei uns beim engeren Rahmen. Und deshalb gibt es für mich nicht die eine Blaupause tatsächlich. Und jeder, der was anderes sagt, braucht mir gegenüber gute Argumente tatsächlich, damit ich das dann auch glaube, sage ich mal. Also wenn du was hast, was mich überzeugt, dann sehr, sehr gerne.
Nee, du sagst es vollkommen richtig. Jedes Business ist unterschiedlich, jedes Geschäftsmodell ist unterschiedlich, jeder Markt, in dem sie sich befinden, ist unterschiedlich, der Speed ist auch so unterschiedlich und dafür musst du halt dich einfach ganz anders aufstellen. Allein wenn wir uns beide jetzt vergleichen im Sinne von, wer hat First-Party-Daten, wer muss die eher aktivieren, wie du als Marktplatz, agierst du ja höchstwahrscheinlich ein bisschen anders als wir. Dadurch entstehen ja schon andere Anforderungen und dadurch ist unser Business Intelligence ein ganz anderes, weil wir auch einkaufen, also auch unsere Produktgarten ganz anders pflegen müssen, verwalten müssen wie ihr. Hm. Und von daher würde ich es total unterschreiben. Also ich finde, ein gewisser Standard muss rein, damit wir einfach auch bessere Rollenbilder bekommen. Ja, aber der Standard darf nicht so eng sein, dass er sich nicht weiterentwickeln kann. Und spannend ist die Herausforderung, die du ja schon gesagt hast, eigentlich, dass wir so schnelllebig sind, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, dass wir es so weit aufweichen können und so schnell wieder auch Sachen ändern können, damit es immer up-to-date ist?
Ja, auf jeden Fall. Und also es macht sicherlich Sinn, Eckpunkte zu definieren, ein Framework zu definieren zum Beispiel, was man dann halt für sich als Unternehmen oder als Geschäftsführungsebene dann wirklich mal hernimmt und sagt, okay, folgende Punkte treffen zu, darauf müssen wir hinarbeiten und darauf müssen wir auch die entsprechenden Leute aufbauen. Aber ja, das sehe ich so wie du. Also da macht es keinen Sinn, die eine Blaupause wirklich zu nehmen.
Die letzte Frage, lieber Carsten. Was macht Carsten Wesch privat mit Daten?
Ja. Ja, was mache ich privat mit Daten? Das hast du jetzt schon häufiger in deinem Podcast gehört. Also ich habe mir natürlich auch den Podcast angehört und die Folgen gehört. Tatsächlich habe ich eine Leidenschaft für die Daten, die ich schon beruflich immer wieder vor mir sehe. Und das beschäftigt mich auch privat. Also ich habe wirklich buchstäblich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und deshalb beschäftigen mich die Daten oder die Informationen aus den Daten auch privat, die ich halt entsprechend gemeinsam mit dem Team aufbaue oder die wir aufbauen. Dazu interessiert mich aber noch informationsseitig auch noch eine ganze Menge aus der Hirnforschung tatsächlich. Stichwort Limbic Types zum Beispiel. Das ganze Thema Charakterisierung von Menschen, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt als Persona, das macht als Startpunkt sicherlich Sinn, aber wie kann ich die Nutzer, die bei mir auf der Plattform sind, als Unternehmen, wie kann ich die einordnen, auch was die notwendige Kommunikation angeht? Und da versuche ich halt gerade auch im Privaten halt eine Kombination hinzubekommen. Wie kann ich diese Informationen nutzen, um entsprechend das auch dann in Unternehmensdaten reinzukriegen? Und ja, leider kann ich da nicht abschalten. Deshalb bewegt mich das auch dann im Privaten tatsächlich.
Ja, aber ich glaube, es geht vielen, die so eine gewisse Leidenschaft, oder man sagt ja auch immer, die entweder den Hobby zum Beruf gemacht haben, dass es einen so intensiv beschäftigt, dass man auch privat versucht, immer wieder Probleme zu lösen. Entweder mit Daten oder genau mit den gleichen Sachen einfach weiter sich beschäftigt, liest, genauso wie mein Privatvergnügen hier, der Podcast, ist ja auch was, wo ich mich hier privat weiter beschäftige.
Ja.
Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig, lieber Carsten. Wir können auf jeden Fall nochmal, oder sollten auch nach einer gewissen Zeit einfach nochmal tiefer einsteigen. Ich glaube, es werden spannende Themen kommen für uns alle im Data-Bereich, die jetzt in der nächsten Zeit kommen. Google hat ja jetzt nochmal die ganzen Sachen verschoben in einem Jahr mit irgendwie Third-Party-Cookie auszuschließen. Das wird ja nochmal ein bisschen spannend. Auch ja. die allein Content-Situation, die sind so viele tolle Themen, die auf einen jetzt zukommen. Ich glaube, die Datenmengen sind jetzt schon da. Ich glaube, viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt immer mehr mit dem Thema. Und langsam ist es nicht mehr die Grundlagen, an denen gearbeitet wird oder vermehrt gearbeitet wird, sondern wirklich an der Kür. Und dann sehen wir mal, wer eine gute Grundlagenarbeit getätigt hat und wer dann wirklich hervorsticht.
Absolut. Also ja, ich bin sehr gerne wieder mit dabei. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und sehr kurzweilig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann, ja, also ich hoffe sehr, dass wir nochmal eine zweite Runde machen. Vielleicht auch eine dritte.
Ja, an alle, die jetzt zum ersten Mal zugehört haben, abonniert mich gerne auf den jeweiligen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Amazon und Co. Lasst uns gerne einen Kommentar da, sagt, wie ihr die Folge fand, gebt mir und oder Carsten Feedback. Über LinkedIn findet ihr uns beiden auch in der Folgenbeschreibung beziehungsweise den Shownotes. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Carsten.
Ich danke dir, Jonas, dass du mich eingeladen hast. Und ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Mehrwerte liefern konnten und vielleicht bis zum nächsten Mal.